Kurzer Veranstaltungshinweis. Am 26. und 27. April findet wieder die großartige D3Con in Hamburg statt. Und ihr als Stammhörerinnen und Stammhörer könnt einen 50-Euro-Rabatt euch einheimsen, wenn ihr auf der D3Con-Seite, auf der Anmelderseite, das Stichwort Erik Podcast, wer immer sich dieses Stichwort ausgedacht hat, aber Erik Podcast in einem Wort mit K dort eingibt, könnt ihr 50 Euro sparen auf den eh schon unglaublich attraktiven Ticketpreis. Also 26. und 27.04. D3Con in Hamburg. Ich freue mich, euch dort wiederzusehen.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Nach einer kurzen Pause freue ich mich sehr, Herrn Professor Dr. Tobias Benedikt Blass begrüßen zu dürfen. Moin, Tobias.
Hey, Erik.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ein geschätzter Gesprächspartner, weil du wie kaum ein anderer die nicht nur die Theorie, die akademisch untermauerte Theorie und die Praxis verbindest und auch gut kommunizieren kannst und wir auch gerade ein gemeinsames Forschungsprojekt haben, über das wir gleich kurz sprechen werden, weil da kann man auch mitmachen. Aber bevor wir gleich einsteigen und darüber sprechen, wie viel Data Science steckt eigentlich in Marketing und wie muss eigentlich die Nachwuchsausbildung, Rekrutierung und Formierung idealerweise vonstatten gehen. Bevor wir diese spannenden Themen bewegen, bitte lieber Tobias, stell dich mal ganz kurz selbst vor.
Ja, ich habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe mal in Wirtschaftsinformatik promoviert, habe mal eine Firma mitgegründet, die ganz gut funktioniert hat und immer noch funktioniert, Adference, die ein Tool gebaut hat oder entwickelt für Google und Amazon Werbung und nachdem wir sie verkauft haben, immer noch eine ganz tolle Entwicklung jetzt inzwischen irgendwie unter dem Haus von About You weitermacht. Bin dann da ausgestiegen, habe eine Professur angenommen für digitales Marketing an der Hochschule der Medien, bin da 2 Jahre gewesen und bin jetzt inzwischen an der Hochschule Harz und habe da eine Professur für Marketing.
Richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns eigentlich schon?
Wir beide kennen uns eigentlich schon verdammt lange, also ganz am Anfang meiner eigenen Journey ins Marketing bin ich mal an dir gescheitert im Einstellungsverfahren.
Das ist ja ganz, ganz, warst du da überhaupt schon fertig?
Na, da war ich ganz kurz, also zum Hintergrund, eigentlich kennen Erik und ich uns daher, dass ich mich mal bei ihm beworben habe und seinen Qualitätskriterien einfach nicht entsprechen konnte, was natürlich irgendwie dafür da auch nochmal zeigt irgendwie, was für tolle Leute da bei dir arbeiten, irgendwie, die es dann über die Linie geschafft haben.
Es tut mir so leid. Weißt du noch warum? Was habe ich?
Ich weiß nicht, aber eins der ganz frühen Traumata meiner beruflichen Entwicklung ist eben bei Blume 2000 New Media eben nicht ins Marketing gekommen zu sein. Aber ich glaube, ja, es hatte durchaus auch damit zu tun. Ich glaube, es gab zwei Dimensionen. Die erste war, ich hatte tatsächlich ja auch noch kein erkennbares Profil in dem Bereich. Mhm. Und ich kam über eine Personalvermittlungsfirma, die, glaube ich, nochmal amtlich irgendwie Provisionen auf das Jahresgehalt haben
wollte. Ich bin sicher, dass wir die haben wollten, dass es einfach nur an den ganz schmalen Margen in dem Geschäftsmodell gescheitert ist und dem hohen Kostenbewusstsein.
Höchstwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann irgendwann, glaube ich, mal auf der Dimexco wieder getroffen und sind dann im Kontakt geblieben tatsächlich über Burkhard Funk, mein Doktorvater, und seitdem.
Stimmt, über Burkhard kennen wir
uns. Seitdem sprechen wir tatsächlich auch regelmäßig. Mir macht das immer ganz große Freude, mich mit dir auszutauschen, weil du ganz spannende Perspektiven ja eben auch auf die Themen hast, die mich auch interessieren, aus verschiedenen Perspektiven.
Vielen Dank. Das war richtig nett heute hier in unserem Podcast. Bevor wir gleich in diese zwei Themenblöcke einsteigen, die wir jetzt angeschnitten haben, zu unserem kurzen gemeinsamen Forschungsprojekt. Das nennt sich den German E-Marketing Index. Was verbirgt sich dahinter? Ich kann mal sagen, weil ich glaube, ich habe den Impuls aufgegriffen, den ich irgendwie schon lange in mir hatte und habe dann einfach zum Telefonhörer gegriffen, weil du derjenige warst, mit dem ich das am besten diskutieren wollte. Mir ging es darum, wie kann man eigentlich bestmöglich objektivieren, welches Art von Marketing, welches Level von Marketing-Investment in welcher Situation eigentlich wie gerechtfertigt ist. Da gibt es ja diverse Dimensionen, da gibt es Effizienzfragen, es gibt Wachstumsfragen, es gibt Fragen, die im Geschäftsmodell bedingt sind und oder zum Beispiel in der Amortisationszeit, die ich ansetzen möchte für meine Marketing-Investments. Und der Anlass damals war eine börsengetriebene Diskussion, weil ich dachte, guck mal, wie schön transparent, hier hat man den Kostenanteil an den Gesamtumsätzen von börsennotierten Unternehmen transparent gemacht, aber das ist halt nur so ein kleiner Ausschnitt. Und die Idee, die wir dann gemeinsam weiterentwickelt haben, ein Forschungsprojekt zu machen, was unter Mithilfe von Advertisern aus dem Direct-to-Consumer oder vor allen Dingen auch aus dem E-Commerce durch eine Analyse und Befragung so vorzugehen, dass wir das Level der Marketing-Spendings, die Art der Marketing-Spendings so gut wie möglich vergleichbar machen und auch die Kriterien, die Investitionskriterien, die angelegt werden, auch so gut wie möglich transparent machen. Habe ich das ungefähr halbwegs unfallfrei wiedergegeben, Herr Professor?
Also zunächst mal absolut genau spot on wiedergegeben und auch einen Schritt davor. Ich fand das tatsächlich phänomenal, als du auf mich zukamst. Du musstest mich ja auch nicht lange überreden, wenn wir uns daran erinnern. Irgendwie du erzählst mir, dass dich das eigentlich schon lange umtreibt und dass du dich eigentlich wunderst, dass alle Werbetreibenden sich immer fragen, bin ich da eigentlich... ist das eigentlich gerechtfertigt, was ich da tue? Ja, bin ich gut in dem, was ich tue oder nicht? Im Benchmark mit anderen? Mhm. Und warst du ein bisschen frustriert, dass du gesagt hast, so, ja, du siehst halt viele, viele Einzelfälle, aber quasi die Gesamtheit, ist schwer zu ergreifen. Und dann kamen wir relativ schnell ja an den Punkt, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist doch eigentlich ein super, super Anlass für eine Kooperation und haben die dann aufgesetzt, einen entsprechenden kurzen, motivierenden Fragebogen entwickelt und sind natürlich jetzt stark auf der Suche nach Teilnehmenden und freuen uns über jeden, der mitmacht, weil wie das halt eben so ist bei solchen Indizes, die werden umso besser, je mehr da mitmachen. Am Ende des Tages ist das tatsächlich, die Daten, die liegen jetzt zunächst mal bei uns und das ist vollständig anonym. Das heißt also, wenn ihr Werbetreibende seid und davon partizipieren wollt, dann macht auf jeden Fall mit. Ich glaube, Erik, du hast auch die
URL.
Ja.
Das ist der german-emarketing-index.de für diejenigen, die länger schreiben können, oder die Kurzvariante ist GEM, also auf Deutsch GEM-index.de. Also wir packen das auch nochmal in die Shownotes rein, aber wenn man german-emarketing-index.de eingibt, dann sollte man auf diese Seite kommen. Auch nochmal ganz, also ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, aber so dieses klassische Beispiel war eine Praxisfrage von einem größeren Advertiser, der sagte, ich gebe, sagen wir mal, 17%, ich habe eine 17%ige Kostenumsatzquote, von denen wiederum die Hälfte nur zu Google gehen. So, ist das gut oder ist das schlecht? So, und wir beide wissen, das kann man so pauschal nicht sagen, das hängt von wahnsinnig vielen Rahmenbedingungen ab, aber ich habe festgestellt, dafür, dass Marketing ja in vielen Geschäftsmodellen eine der größten Kostenblöcke ist, neben natürlich Warenbezug, wenn wir mit Ware arbeiten, ist das ja sehr häufig die größte Einzelposition, auch noch vor Logistik und Personalkosten. Aber es gibt wenig Transparenz, weil es auch nicht so leicht zu benchmarken ist, aus besagten Gründen. Und weil natürlich auch keiner gerne rausgeht und mehr oder weniger öffentlich macht, wo er wie viel Geld für welche Maßnahmen ausgibt. Ne? Früher gab es doch diese... die Benchmark-Indizes, also die, wie hießen sie, Thomson Media Intelligence, wo man sich auf Bruttolistenpreise angucken konnte, wie viel TV denn der andere Joghurthersteller auf welchen Platzierungen zu welchen Listenpreisen ausgibt und was die vermutliche Planungsgrundlage dazu war. Aber diese Welt ist ja so nicht mehr vorhanden, oder sie ist noch vorhanden, aber sie ist nicht mehr so relevant.
Und umso wichtiger, da mal ein objektivierendes Instrument einzuziehen in dem Moment, ja, und zu sagen, wir bauen da mal jetzt ein Werkzeug, das wir jetzt auch nicht nur One-Shot machen, sondern dass wir gerne wiederholen wollen und leben lassen wollen. Und nochmal der Aufruf, ihr seid Marketer, euch interessiert, ob eure Spendings im guten Rahmen sind oder nicht, ob eure Benchmark oder wie ihr euch benchmarkt in eurer Branche, ja, also nicht auf Einzelwettbewerberebene, aber ich bin in einem bestimmten Vertical, ich bin in einer bestimmten Phase meines Unternehmenslebenszyklus. ist das eigentlich sinnvoll, was ich da tue oder nicht? Oder zumindest mal was tun andere eigentlich, die in einer vergleichbaren Situation sind? Und damit das richtig, richtig aussagekräftig wird, macht da alle mit und macht in den Folgejahren auch mit, dann können wir da tatsächlich über die Zeit eine richtig spannende Datenbasis aufbauen, ohne jemandem weh zu tun.
Richtig. Also wir beißen uns da jetzt rein, bleiben dran, haben auch tolle Medienpartner gewinnen können. An der Stelle auch mal vielen Dank an OMR, K5, onlinemarketing.de, der BEVH und noch viele andere, die ich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, die uns da unterstützt haben, aber und weiterhin unterstützen werden. So, das war der Werbeblock in gemeinsamer Sache. Jetzt werden wir inhaltlich. Sag mal, Tobias, wie viel Data Science steckt eigentlich in Marketing drin? Und zweites Kapitel, was bedeutet das eigentlich für Talente und den Nachwuchs? Fangen wir doch erstmal an mit Data Science und Marketing. Wie konntest du so weit kommen?
Ja, also ist natürlich immer eine Frage des Hintergrunds und der Perspektive, mit der man auf irgendwie was drauf guckt. Und mein Hintergrund ist schon eben ein sehr, sehr datengetriebener, hat ja gesagt, ich komme aus der Wirtschaftsinformatik eigentlich. Mhm. Und da erkennt man natürlich in vielen Themen Data Science. Ja? Also das heißt, all die Dinge, die uns so wahnsinnig selbstverständlich vorkommen, die sind halt, je besser sie uns selbstverständlich vorkommen, häufig basierend auf sehr schlauen Dingen passiert, die durch maschinelles Lernen entstanden sind. Also sei es irgendwie eine Recommendation Engine oder eine Personalisierung oder
Ein Suchtreffer,
ja genau, irgendwie mein Klassiker im Zweifelsfall. ja, oder also in ganz vielen Dingen ist irre viel Data Science drin. Das wird uns natürlich Wahnsinn, also es wird uns auf der Konsumentenseite wird uns das natürlich, nehmen wir das kaum wahr, wenn es richtig gut gemacht ist. Mhm. Und auf der Bedienerseite wird es uns natürlich auch versucht, so convenient wie möglich zu gestalten. Mhm. Aber am Ende des Tages steckt natürlich extrem viel Data Science zunächst mal in all den Systemen, die Entscheidungen treffen. Gleichzeitig steckt aber auch ganz viel, ich würde es jetzt vielleicht gar nicht Data Science nennen, aber Data-Kompetenz, ja, oder wird viel Data-Kompetenz erwartet von denjenigen, die es bedienen, die sich einfach nur so ein Tool angucken, wie beispielsweise Google Analytics oder sowas, ja. Also das heißt, wir alle arbeiten ja im Prinzip durchgehend mit Werkzeugen, die uns abverlangen, dass wir in der Lage sind, Daten zu verstehen, zu interpretieren und darauf basierend irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die Talente, die jetzt wahlweise schon arbeiten, aber insbesondere natürlich die nachrücken, jetzt immer stärker eigentlich mitbringen müssen. Und man setzt immer so voraus irgendwie, dass die jungen Leute das schon alles können. Mhm. Mein Eindruck ist, dass es ein Unterschied ist, ob ich irgendwie bei TikTok irgendwie Videos konsumiere oder bei Google Analytics verstehe, wie sich die Time on Site irgendwie zusammensetzt.
Mhm. Ja. Fängt das nicht schon vorher bei der Auswahl meines Studienplatzes, also der Studienrichtung an, dass ich noch, also ich weiß noch, wenn ich so damals in den Hörsaal geguckt habe und wenn dann irgendwie Marketingvorlesungen mit BWLern war, das war noch ein ganz anderer Schnack als, muss man als Disclosure, ich hab im Grundstudium den Ehrgeiz gehabt, als Wirtschaftsingenieur abzuschließen, bevor ich dann den Ausweg in die BWL gefunden habe. Da hat man immer, also die Motivation, jetzt Fatih erzählt vom Krieg, ne? Das ist irgendwie Mitte der 90er Jahre gewesen, aber man hat nur deutlich gemerkt, dass das Marketing, die Erwartungshaltung, was eigentlich Marketing beinhaltet, ganz anders strukturiert war als das, was es heute ist. Oder ich hoffe, dass es heute nicht mehr so ist. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja jetzt wieder an der Uni oder an der Hochschule.
Na, es gibt, also ich glaube, zunächst mal gibt es nicht das Marketing an Unis. Das ist erstmal ist ganz das? Richtig.
Ja, okay, hast recht. Mhm.
Also ich glaube, das ist schon mal der erste große Punkt, den man da machen kann. Also als Professor, Professorin ist man schon auch so ein kleiner König. Das heißt, im Kern jetzt irgendwie macht man da, was man da machen will. Ja, Grundgesetz, Freiheit von Forschung und Lehre. Und es gibt am Ende einen Kanon, der in der Studienordnung festgelegt ist. Aber wenn du der Meinung bist, dass du in Einführung ins Marketing 90 Minuten am Stück irgendwie Goethe rezitieren möchtest, dann kann dich da keiner von abhalten, solange du nach Stundenplan da aufschlägst. Ja. Wenn du das nicht tust, kriegst du ein Problem.
Aber bewertet darf man auch nicht werden, ne?
Ja, doch, du wirst schon sehr intensiv evaluiert. Also nach jeder Veranstaltung, nicht nach jeder Veranstaltung, aber jedes Semester wird jede Veranstaltung evaluiert an den Hochschulen, die ich kenne zumindest mal, wie sehr dich das dann interessiert, ist dann deine Sache. Also ich gucke mir das schon sehr
intensiv an. Sind keine Konsequenzen?
Zumindest, nö.
Ja. Okay, also du sagst, okay, Freiheit von Lehre und vermutlich von Forschung auch, aber die, so fängst schon mal an. Weißt du was, wir haben ja Zeit. Wollen wir einen Schritt nach vorne gehen? Ich habe dich ja vorhin zu Recht, finde ich, gelobt, weil du jemand bist, der aus der Praxis kommt und vor allen Dingen, du hast ja jetzt nicht irgendwie da rumgedaddelt, du hast ja gemeinsam mit deinen, das Gründerteam ist rein männlich gewesen, ne? Das hat man so mit deinen Kommilitonen, das ist ja praktisch fast wie eine Ausgründung gewesen damals, also sehr, ne, aus der Uni. Adference verbinde ich immer noch mit einem Bit-Management-Tool. Ich weiß, heute kann es vermutlich dramatisch mehr, aber als wir uns damals unterhalten haben, war das in der Ecke des Bit-Managements so. Also Bit-Management-Tool nicht nur entwickelt, sondern auch noch mit Kunden weitergetrieben, weiterentwickelt, vermarktet etc. Also das ist schon, das ist ja schon wirklich sehr, 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 sehr praxisorientiert gewesen.
Ja, und am Ende ja auch einen substanziellen Teil vom deutschen Google-Budget auch im Tool gehabt.
Richtig.
Ne? Also und ja, mittlerweile genau,
bis
auch.
Heute, schon wieder.
Also jetzt bin ich da natürlich nicht mehr ganz in den internen Prozessen drin, deswegen kann ich es nicht, aber jetzt von außen sieht es aus, als wäre es nochmal deutlich gewachsen, ja, seitdem ich da weg bin.
Also ich kann das ist ja auch vor allen Dingen, es ist nicht an sich schwierig, sondern es ist insbesondere auch das am deutschen Markt zu tun. Also ich weiß noch, damals haben wir ewig lang drüber gesprochen, ich war einer, du solltest nie auf meinen Ratschlag hören, ich habe euch ja damals dagegen geraten. Ne? Gesagt, Bit-Management-Tool in den 2010er Jahren braucht kein Mensch mehr, aber war total falsch. So, aber auf jeden Fall, das ist schon herausfordernd und du bist jetzt wieder in den sozusagen Ausbildungs- und Forschungsbetrieb gegangen, aber wie viele Menschen kennst du denn in deinem näheren Umfeld, die Praxiserfahrung haben und jetzt wieder freiwillig an die Uni gegangen sind?
Ja, und das ist tatsächlich, da sprichst du einen sehr spannenden Punkt an. Also ich unterstelle den allermeisten Kollegen auch wohlweislich, was ich da gerade gesagt habe zum kleinen König irgendwie, ja, oder kleine Königin, dass die getrieben sind und dass die da total Lust drauf haben, was sie da machen. Ja? Mhm. Also weil ehrlicherweise so gut bezahlt ist der Job dann jetzt auch wieder nicht.
Ich glaube, das ist bekannt, ja.
Ja, und der Weg dahin ist steinig. Also das heißt, wer es macht, der hat in der Regel auch wirklich Lust drauf. So, ja. Und also von daher, das ist völlig fein. Aber du hast halt immer deinen eigenen Fokus und den bringst du mit. Und du bist typischerweise relativ lange an der Hochschule oder an der Uni dann im weiteren Verlauf. Das
und,
heißt.
Und damit prägst du, wenn ich kurz unterbrechen darf, damit prägst du ja im Grunde ganze Generationen von Studentinnen und Studenten in eine Richtung.
Korrekt. Vor mir sitzen Kohorten von Dutzenden und Aberdutzenden Studierenden, deren Verständnis von Marketing im Kern dem entspricht, was ich glaube, was das Verständnis von Marketing sein sollte. Mhm. Natürlich haben die Möglichkeit, sich links und rechts des Weges zu informieren, wie sie wollen. Aber du bist schon für dein Thema eine sehr prägende Persönlichkeit. Mhm. So, und jetzt bringst du deinen Fokus eben mit. Mhm. Und viele der Kolleginnen und Kollegen im Marketing, die kommen halt aus einer Welt, die quasi vor der digitalen Transformation dann irgendwo stattgefunden hat. So, also das heißt, es wird halt noch sehr viel über klassische Marktforschung gesprochen. Es wird sehr viel über Gestaltungskriterien von Printanzeigen gesprochen im Zweifelsfall oder Markenbildungsprozesse.
Gestaltungskriterien von Printanzeigen. Ja. Wann war denn das neu? Oder neu muss es noch nicht mehr gewesen sein, aber wann hatte das seinen Höhepunkt?
Na, also am Ende des Tages ist halt das Attraktive an solchen Themen, ist halt, wenn du halt Dinge hast, die ausführlich erforscht sind und Common Sense sind, dann ist es halt ein guter Weg, diese Themen halt eben auch weiterzutreiben.
Ist es ein guter Weg oder ist es ein bequemer Weg? Ein sicherer Weg und bequemer, weil du hast die Foliensätze schon, Folien gibt's nicht mehr, ne? Aber du hast das Skript, du hast schon publiziert in eine Richtung. Aber hey, unter uns, Gestaltungskriterien von Printanzeigen ist vermutlich in den 60er, 70er Jahren richtig heißer Scheiß gewesen. Mhm. Aber heute kann man daraus höchstens, es sei denn, es geht darum, irgendwie, dass man strukturierte Testelemente oder keine Angst, bevor es jetzt Aufschrei gibt. Ja. Die Bedeutung von Kreation ist mir total bewusst. Ja. Aber die besonderen Kriterien von Printanzeigen, können wir jetzt besser, ne? Aber gibt es ja noch. Also
habe ich jetzt vielleicht ja auch, also der Punkt ist, und ich beziehe mich tatsächlich auch gar nicht auf das, was ich gerade mache und wo ich gerade bin oder sowas so, aber jetzt also im Zuge meines Wechsels weg aus Stuttgart tatsächlich, hatte ich Gespräche mit einer Hochschule, die ich jetzt nicht namentlich hier nenne, die wollte mich nicht, weil ich denen, Zitat, zu digital war. So. Und das ist natürlich...
Ja, wie bei Blume 2000 damals auch. Ne?
Also und also ich meine, am Ende setzt sich so eine Berufungskommission immer irgendwie aus einer Vielzahl von Interessengruppen und Charakteren zusammen und sowas, aber das Argument, das fand ich schon ziemlich verrückt in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Mhm. Und dann war es jetzt auch gar nicht so schlimm, da dann nicht gelandet zu sein. Mhm. Also das heißt, ich glaube, auf der einen Seite, das ist schon erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist, aber jetzt mal unabhängig von Einzelpersonen ist das auch schwer zu greifen. Also weil du hast halt gerade bei so digitalen und getriebenen Dingen, wenn du jetzt nicht über digitale Transformation grundsätzlich sprichst, ich glaube, da gibt es mittlerweile gute Ideen und auch gute Grundlagenerkenntnisse dazu. Aber du hast halt, wenn du sagst, jetzt mache ich mal digitales Marketing als Veranstaltung beispielsweise, ja, dann bist du ganz schnell in diesem Tools vorstellen. Mhm. Dann bist du irgendwie hier, das machst du bei Google, das machst du bei Facebook und ganz toll. Und viele der grundsätzlichen Erkenntnisse, die im Marketing eben vermittelt werden, die kommen halt eben eher noch so aus dieser klassischen Marktforschungskonsumenten, also Konsumenten oder FMCG-Perspektive, was halt eben früher die absolut prägenden Marketer waren. Mhm. Ja, und du hast halt relativ wenig noch diese ganze Plattformlogik, die da verändertes Konsumentenverhalten, veränderte Wahrnehmung ja auch am Ende des Tages von Marken. Also es gibt einzelne Kollegen, die das halt eben toll treiben, das ganze Thema. Mhm. Aber sowas wie der Andreas Betzgen aus Berlin oder sowas, irgendwie so ein alter Kollege aus Stuttgart, also der mit mir zusammen in Stuttgart war, bevor er nach Berlin ging. Der hat eine tolle Perspektive auf dieses Thema, wie Menschen jetzt mit Marken umgehen, warum die jetzt immer noch wichtig sind, obwohl ich bei Amazon mir irgendwelche Windeln kaufen kann. Ja, warum kaufe ich dann doch wieder irgendwie die einen? Mhm. Also es ist tatsächlich schwer, so ein bisschen, du versuchst ja, sagen wir, grundlegende Dinge zu vermitteln, die gleichzeitig super relevant und top aktuell sind. Und gerade wenn du so ein sehr, sehr volatiles Thema hast wie digitales Marketing, dann ist das jetzt auch gar nicht trivial, quasi das so zu greifen, dass du da immer irgendwie was erzählst, was all diesen Kriterien entspricht.
Ich verstehe, dass es naturgemäß immer bis auf ganz wenige Disziplinen, es einen zeitlichen Abstand gibt zwischen der praxisgetriebenen Erkenntnis, oder anders gesagt, die Halbwertszeit, die wir im digitalen Marketing haben, für Verfahren, Kanaleinsatz, durch die Innovationen, die hier reinkommen, die ist ja viel, viel kürzer als das, was wir jetzt zum Beispiel im TV und im Print hatten. Ja, und genauso wie du, sehe ich genauso irgendwie, FMCGler haben so bis tief in die 90er Jahre mindestens so eine Wahrnehmungsdominanz haben, dass das Marketing-System, was zum FMCG passt, dass das Führende ist, und das war der Nordstern bis, also sehr, 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 sehr lange. Da kam dann Innovation so damals, weil wir so Service-Marken gab, weißt du, was die ersten Dienstleistungsmarken so gab, so die Mefferts der 90er Jahre, so. Okay, verstehe ich alles. Dann kamen die 2000er. Also, ich weiß noch, was ich mehr oder weniger dann Praxisbezug hatte, weil ich zuerst Unternehmensberatung war, so ein bisschen egal. Da war Uni immer eine sichere Bank, weil man da im Grunde sich nie irgendwie, das war immer die beste Verteidigungsmöglichkeit, einer wissenschaftlich gestützten Mehrheitsmeinung irgendwie anzugehören. Mhm. Wenn du dann aber jetzt in den frühen 2000er bist und du bist für Marketing verantwortlich und du hast keine Blaupause, es gibt kein Lehrbuch und es gibt auch keinen Lehrstuhl, der das beherrscht, dann muss man das ja im Grunde über Trial and Error und über Praxis und Benchmarking tun. Jetzt sind wir aber im Jahr 2022 und wir wissen, wie das Medienverhalten auf der Konsumentinnenseite ist, und wir wissen aber auch, wie das Spendingverhalten der Advertiser ist. Und trotzdem ist in meiner Wahrnehmung der Abstand, zumindest das, was über Lehre und Forschung stattkommt zur Praxis, nicht kleiner geworden. Das kann jetzt mein Fehler sein, aber wenn du so fragst, wie orientierst du dich, wo guckst du eigentlich nach, um ein Marketing, digital Marketing getriebenes Problem zu lösen, da habe ich noch nie die Antwort gehört, gesagt, ja, da gehe ich zu Lehrstuhl XY und frag den und den.
Ich glaube, es gibt einzelne Hochschulen, die sich da schon toll positioniert haben tatsächlich. Das ist ein bisschen wie beim Friseur.
Stimmst du mir denn bei dieser grundsätzlichen Beobachtung, also gerade für den ersten Teil der Beobachtung, stimmst du dem grundsätzlich zu, oder habe ich da total isolierte falsche Meinung?
Naja, aber du hast ja so oder so, also du hast ja in jedem in jedem Großbetrieb hast du ja immer irgendwie viel Legacy quasi drin. Ja, und da sind am Ende des Tages natürlich irgendwie Hochschulen auch nicht ausgenommen. Also das heißt, du hast halt
Entschuldigung, aber das hätte ich jetzt im Maschinenbau nicht, das hätte ich nicht in der guten Pharmamedizin sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Geisteswissenschaften ist, so, aber ich finde dafür, dass BWL ist ja jetzt eine gute, lang erforschte Kaufmannslehre und mit einer hohen Transparenz. Der Austausch ist eigentlich, gibt eigentlich keinen größeren Grund, warum man da jetzt austauschtechnisch dagegen sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass es ein Incentive-Problem ist. Ich glaube, dass dadurch, dass die Nachfrage auf der Praxisseite so groß ist nach schlauen Köpfen, nicht nur auf der Anwenderseite, sondern auch im VC-Bereich, im Private Equity-Bereich, dass die Hochschulen im Grunde für viele einfach nicht attraktiv sind.
Okay, du meinst, da hinzugehen, da zu arbeiten.
Genau.
Ja, tatsächlich, das kann ich tatsächlich schwer beantworten. Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt in meinem jetzigen Umfeld bei meinen Kollegen umgucke, Kolleginnen und Kollegen umgucke, dann sind das in der Regel schlaue Köpfe, die sich super mit ihrem Thema identifizieren und mit denen man spannende Diskussionen haben kann am Ende des Tages irgendwie. Ne? Also von daher jetzt.
Das will nicht missverstanden werden. Das glaube ich auch, dass es diese Kolleginnen und Kollegen gibt. Ich glaube, es gibt sie nur nicht in ausreichender Menge, in ausreichender Präsenz im Verhältnis zur Bedeutung des Themas.
Am Ende des Tages irgendwie, wie wir halt schon festgestellt haben, ne, je nachdem, wie du Incentive halt definierst in dem Moment. Also ich mache das halt, weil mir das total Spaß macht, weil ich da irgendwie weil mir das total was gibt, Leuten was mitzugeben. Und ich empfinde da großen Erfolg, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jemandem was Sinnvolles beigebracht und der oder die hat irgendwie Lust, das jetzt weiterzutreiben. Und das, was ich da tue, fällt auf fruchtbaren Boden. Also das gibt mir was. Und ich behaupte, dass das bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch der Fall ist. Dass das ein Incentive ist, wenn du jetzt irgendwie ausschließlich monetär getrieben bist und richtig irgendwie einer bist, der viel Gas gibt, dann gibt es sicherlich auch andere Umfelder, in denen du irgendwie mehr verdienen kannst. Mhm. Da gibt es wohl keinen Zweifel dran.
Also vielleicht ein Dilemma, dass natürlich Marketing eher nicht nur eine rein schöngeistige Dimension, Disziplin ist, sondern durchaus die Nähe zur Monetarisierung irgendwie idealerweise nicht so groß ist. Okay, aber ich verstehe deinen Punkt aus deiner Beobachtung. Ich freue mich, dass es Menschen wie dich und deine Kolleginnen und Kollegen gibt. Ich sage ja nur, das ist deutlich, dass der Pool der Talente, die bereit sind, in die Forschung und Lehre zu gehen für dieses Thema, dass der sehr, sehr klein ist. Oder hoffentlich wächst er bestimmt noch, aber wir sind ja jetzt nicht mehr im Jahr 5 von digitalen Marketing, sondern wir sind jetzt schon durchaus in einer reiferen Phase, ne, finde ich.
So, und jetzt kommt nochmal das, wo ich vorhin angesetzt hatte. Ne? Am Ende ist das halt, nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwie, hast dein Abitur gemacht, überlegst dir irgendwie, wo du hin willst, ne? dann guckst du halt, glaube ich, dann ist wie zum Friseur gehen. Das ist eigentlich egal, in welchem Raum das stattfindet und welches Label vorne drauf ist. Der oder die dir da die Haare schneidet, ist entscheidend. So, ja. Und jetzt hast du eben eine sehr prägende Persönlichkeit, die dich über einen langen Zeitraum begleitet. Ja. Und die sollte man sich gut aussuchen. Und da gibt es halt eben, und das ist vorher auch ersichtlich und dann vielleicht auch irgendwo eine Hohlschuld tatsächlich der Einzelnen. Und dann entscheidest du halt auch mit den Füßen. Also an den Hochschulen wird das schon sehr genau natürlich auch beobachtet, welche Studiengänge jetzt voll werden und welche nicht. Und wenn jetzt sich irgendwie viele dafür entscheiden, woanders hinzugehen, dann kann das durchaus auch mal ein Anreiz sein, mal jemanden zu berufen, der einen anderen Fokus hat oder sonst was so, was auch an vielen Hochschulen passiert. Also ich habe jetzt beispielsweise habe ich ein super tolles Umfeld mit offenen Kollegen, mit tollen Diskussionen, mit spannenden Perspektiven. Also ich habe einen Wirtschaftspsychologen zum Beispiel, mit dem ich immer wieder da über so Marktforschungsthemen spreche und darüber spreche, wie kommt man eigentlich an den Punkt, dass man Konsumentenverhalten erklärbar macht. Und er kommt halt eben sehr fundiert aus einer sehr klassischen Ecke. Ja. Und ich komme halt aus einer extrem quantitativen Ecke, wo ich sage, lass uns doch einfach mal 50.000 Euro Google-Budget drauflegen und gucken, ob die links oder rechts klicken. So, ja, ja. Irgendwie so. Und das sind halt zwei sehr, 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 sehr voneinander weit entfernt liegende Positionen, die im Kern aber versuchen, die gleiche Frage zu beantworten. Mhm. Ja, so irgendwie. Und von daher ist es eben auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld, das sich eben auch entwickelt und das auch kontinuierlich auch in der Entwicklung ist an den Hochschulen, ja. Muss man auch sagen.
Also du sagst schon, dass die wesentlichen aktuellen Themen schon an den Hochschulen angekommen sind.
Ja, das wäre ja schlimm, wenn nicht. Und sei es nur durch Lehrbeauftragte. Ich weiß ja, dass ich ganz früher, du warst ja häufiger auch mal bei mir irgendwie in einer Veranstaltung und hast dir, also das, was du nicht selber irgendwie abbilden kannst, da musst du dir halt einen für holen, der es halt gut kann. Und das passiert natürlich auch häufig. Ne? Ich will nur, ich tue mich halt nur schwer, quasi so eine Querschnittaussage zu machen. Okay. Weil das einfach schwer möglich ist, weil es halt eben extrem an einzelnen Akteuren hängt.
Okay, verstehe ich. Siehst du aus deiner Beobachtung noch relevante Alternativen oder Ergänzungen zum klassischen Studium?
Das ist ein bisschen abhängig von dem Job, in dem du bist. Oder in den ich vielleicht rein möchte. Ja, korrekt, genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das ganze Thema Data Science und Softwareentwicklung beispielsweise, jetzt auch aus der Arbeitgeberperspektive irgendwie, hatte ich jetzt die ich jetzt ja lange genug hatte, hatte ich jetzt zunehmend den Eindruck, dass formale Bildung immer unwichtiger wurde. Mhm. Also das heißt, jemand, der, da war es gar nicht so wichtig, dass der Wirtschaftsinformatik jetzt irgendwie besonders gut abgelegt hatte, aber wenn der mir nachweisen konnte, dass er bei DataCamp irgendwie, dass er das irgendwie durchgespielt hat, ja, und bei Udacity noch irgendwie einen guten Kurs gemacht hat und hier noch und da noch, da kannst du Skills halt eben sehr gut auch ohne formale Ausbildung nachweisen.
Als Ersatz oder additiv?
Und das ist immer genau der Punkt, ne? Also ich glaube, Studium erfüllt ja mindestens mal zwei Dinge für Menschen. Auf der einen Seite hast du die formale Ausbildung. Auf der anderen Seite hast du auch den Lebensabschnitt. Jetzt mal, ohne das jetzt irgendwie zu sehr thematisieren zu wollen. Ich glaube, für den Lebensabschnitt ist das schon super wichtig tatsächlich. Bei der formalen Bildung, wie gesagt, abhängig von dem, was du tust. Aber wenn dein Job am Ende ist, Software zu entwickeln, dann kannst du dich halt mittlerweile irgendwie mit solchen Formaten auch irgendwie auf eine gute Geschwindigkeit bringen, ohne jemals eine Hochschule betreten zu haben. Und das ist was zumindest mal ich auch als Wettbewerb wahrnehme. Also jetzt mal aus der Hochschulperspektive. Also das ist ja eine ganz spannende, also du guckst ja immer auf irgendwie Zulassungszahlen und ähnliches. Ne? Und die Frage ist ja immer irgendwie, wer ist dein Kunde und was will der eigentlich? Und mit wem stehst du hier eigentlich gerade im Wettbewerb? Und das sind halt eben heute nicht mehr nur Hochschulen, sondern es sind halt eben auch eben diese Distanzlernformate, die halt von super hoher Qualität in Teilen halt mittlerweile sind. Und wo es dir gelingt, wo das Format auch einfach vielleicht auch besser oder häufig dann auch irgendwie zur Zielgruppe passt. Ne? Also das heißt, irgendwie nicht jeder hat Lust, sich irgendwie n mal 90 Minuten in einen Raum zu setzen, ja, sondern vielleicht kürzere Happen zu haben und sowas. Und einfach solche Formate zu entwickeln, ist, finde ich, spannend und ist eine tolle Herausforderung an Hochschulen. Also ja, du hast die Möglichkeit, dich mittlerweile sehr sophistiziert und viel besser, als das früher der Fall war, durch ich leih mir mal ein Buch aus. Ja, du kannst irgendwie Zertifikate erlangen und sonst was. Du kannst dich schon toll selbst weiterbilden, wenngleich natürlich eine formale Ausbildung zumindest schon einen hohen Wert hat. Ja, also das. Aber ich glaube, letzter Punkt dazu, sorry. In einer Welt, in der ja, sagen wir mal, in vielen Bereichen die Notenskala jetzt nicht mehr von 1 bis 6 ausgereizt wird an Hochschulen, wird es für Studierende immer schwerer, sich am Ende zu differenzieren, wenn sie richtig gut sind.
Verstehe ich. Super interessant. Ich glaube, noch ein Gedanke dazu aus meiner Beobachtung, vielleicht ist das so ein Korrelations-Kausalitätsmissverständnis bei diesen alternativen oder eher additiven Ausbildungsmöglichkeiten. Also, dass jemand schon Praxisprojekte gemacht hat, dass jemand sich intrinsisch motiviert Fernstudieninhalte reingezogen hat oder irgendwie Probleme gelöst hat, ist ganz oft ein Indikator dafür, dass jemand eine intrinsische Motivation hatte für ein Projekt zum Beispiel. Also ganz früher waren es die SEOs oder die Affiliates. Da gab es Leute, die waren noch im Studium und haben sich auf einmal in SEO reingefummelt. nicht weil sie sich einer abstrakten, nicht weil sie damit dachten, dass sie irgendwelche Punkte dafür kriegen, sondern weil sie ihre eigenen Projekte hatten. Entweder etwas, also einer meiner ganz frühen Mitarbeiter, der hatte, wir nennen ihn mal Florian, hallo Florian, der hatte eine Seite mit Geburtstagen und berühmte Persönlichkeiten. Der rankte für das Geburtsdatum von Napoleon vor Wikipedia. Damals, ne, also 2003. Das war ein absoluter SEO-Spezialist damals. Dann hat er Affiliate-Programme entwickelt, weil er irgendwann mit den Grundkenntnissen von SEO, mit dem Stand von 2005, also da war es auch nicht mehr so Kinderkram, auf einmal richtig gut verdienen konnte. Er hat damals an der TU Ilmenau studiert, was für in Frankfurt eine richtige Herausforderung ist, Frankfurt am Main. So, aber was ich nur sagen wollte, und dieses Muster habe ich immer wieder gesehen, dass wenn junge Menschen sich mit nerdigen Digital-Marketing-Inhalten auseinandergesetzt haben, was ja an der Uni damals kaum möglich war, lag das auch daran, dass sie irgendeine intrinsische Motivation hatten, die sie im Grunde ständig dazu gebracht hat, über solche komplexeren Themen nachzudenken. Und so sehe ich das bei den Data Science und eher in die Entwicklung, Informatik gehenden Themen auch immer wieder. Das ist selten, dass sie es tun, um einfach im Wettbewerb beim Bewerbungsprozess besser aussehen. Das ist ja den meistens mittlerweile ja schon fast egal, muss man ja mal sagen. Ne? Die können sich ja
auch mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt halt eben.
Ne? Ja, spannend. Also das wollte ich nur sagen. Das ist, ich glaube, das ist auch ein Indikator.
Total. Die du meinst von früher mit den Affiliate-Sachen, das sind heute die Amazon-Seller und die mit den vielen LinkedIn- und Insta-Followern oder TikTok-Followern. Ja,
also ja, aber aber ich glaube, das ist auch ein Unterschied, ob die jetzt nur Follower haben, weil sie eitel sind und gerne senden, oder ob sie wirklich Reichweite generieren, weil sie zum Beispiel ein Geschäftsmodell dahinter laufen haben. Das war eine andere Generation, verstehst du? Derjenige, der 50 Leasingverträge über eine SEO-Vergleichsplattform geschrubbt hat, ist von den Qualitäten und von den Fähigkeiten ein ganz anderer Mensch als derjenige, der über ein Broadcasting-Produkt, was er als Influencer weiterentwickelt hat, seine Reichweite monetarisiert. Ich sage nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich sage nur, dass es vermutlich die ganz andere Hirnhälfte ist, die dann ins Schwingen kommt.
Ja, also der Punkt ist halt intrinsische Motivation, und das ist ja ein seltenes Gut bei Menschen. Ja, wenn man sowas entdeckt und das in so eine Richtung geht, dann ist natürlich, dann ist das natürlich schon mal ein guter Indikator grundsätzlich für jemanden, der eigenständig vorwärts will.
Das verstehe ich. Du kriegst bestimmt viele Anfragen, weil wir haben ja diesen War for Talent. Du kriegst bestimmt viele Anfragen von Unternehmen, die mit deinen Studierenden irgendwie in Kontakt treten wollen. Also haben wir bei der ja auch schon gemacht oder machen wir hoffentlich regelmäßig weiterhin. Was sind so deine Tipps in Richtung der Unternehmensseite, wie man da am besten oder am schlauesten vorgeht oder was man vielleicht auch gleich sein lassen sollte?
Ja, und da könnte man, das könnte man sogar fast als traurige Geschichte erzählen, ehrlicherweise. Auch wenn keiner Lust auf traurige Geschichten hat.
Eine traurige Geschichte zum Abschluss, das habe ich mir immer gewünscht.
Aber ich frage, also alle erzählen immer vom War for Talents und gehen auf diese Messen und ich weiß nicht, was nicht alles und sowas, ja. So, das ist die eine Perspektive. Das heißt, alle wollen unbedingt diese Talente einstellen. Und auf der anderen Seite, und ich frage mich tatsächlich, wäre ein so einfacher Weg tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen, die diese Themen haben, direkt in Kontakt zu treten und die Studierenden schon während des Studiums quasi mit interessanten Themen, Inhalten und sonst was zu begleiten. Und es ist erstaunlich, wie selten das tatsächlich passiert. Ja, also das heißt,
woran liegt das?
Ich glaube, das ist einfach ein Kanal, der in vielen Unternehmen unterprofessionalisiert ist. Ja, also das heißt irgendwie mal in der HR-Abteilung mal zu versuchen rauszufinden, wer ist denn eigentlich an der Hochschule zuständig für X, weil das mein Thema ist, und den direkt anzusprechen oder die direkt anzusprechen und zu sagen, hier, wir haben hier irgendwie Abschlussarbeitsthemen, wir haben hier interessante Vorträge, die genau beispielsweise solche Digitalthemen ergänzen könnten irgendwie oder sonst was, ohne dass es einem gleich irgendwie ins Gesicht springt, dass es ums Recruiting geht. Das passiert viel seltener, als man das vielleicht vermuten würde, und wäre vielleicht auch der kleine Pro-Tipp am Ende. Wenn ihr solche Dinge habt, ja, dann kontaktiert doch einfach mal Kolleginnen und Kollegen und versucht euch mal in Veranstaltungsformate einzubringen. Ja, und das kann für viele bereichernd sein, und Studierende sind in der Phase ihres Studiums auch in der Regel die freuen sich halt auch darüber, wenn sie mal einen sehen.
Ja, vermutlich, um so eine Attributionsanalogie zu benutzen, vermutlich muss man aber schon im höheren Teil des Funnels der Customer Journey irgendwie und nicht gleich auf der Recruiting-Seite. Ne? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen, ich hätte gerne nur die guten, deren Master praktisch schon fast da ist oder Bachelor und die dann auch möglichst arbeitgeberinnengerecht irgendwie präsentiert, dann wäre es vermutlich nicht so Conversion wahrscheinlich. Aber wenn ich praktisch mich früher damit verbinde und auch vielleicht 1 bis 3 Jahre warten kann, dann habe ich da eine größere Chance.
Ja, absolut, genau. Ne? Und auch insbesondere dann, also ich meine, es gibt durchaus sehr professionelle Angebote, ne, zu sagen, das und das ist unser Thema, da und damit kommen wir. Ja. Und dann hast du halt 30 Minuten HR und 30 Minuten Inhalt, so darf es halt nicht sein. Da hat auch keiner Bock drauf, ich nicht, die Studierenden nicht und es bringt auch nicht so viel. Aber wenn man interessante Inhalte zu vertreten hat, also ich habe beispielsweise ganz kurz, letzter Punkt, so ein im Master Consulting bei uns habe ich das Thema digitale Transformation unter mir und VW Consulting expandiert gerade, um da mal einen zu nennen, ziemlich personell und die mit denen und die haben gesagt, Mensch, können wir da nicht irgendwie zusammen irgendwie früh ansetzen und jetzt entwickeln wir einfach gemeinsam Dinge, die den Studierenden irgendwie weiterhelfen und natürlich irgendwie ergibt sich das dann zwangsläufig, dass die sich VW Consulting bei der Gelegenheit merken.
Ja, also richtig gut.
So, ja.
Gut, aber das ist ja das ist ja gar nicht so traurig, ist das ja gar nicht, das ist ja positiv. ist ja durchaus auch der Aufruf oder die Ermunterung, da in den Dialog zu treten, aber mit der Rahmenbedingung, das nicht einfach nur so mit dem Holzhammer am Ende, sondern schon möglichst früh aufzugleisen. Okay, verstehe ich sehr gut. Wir kommen so langsam zum Ende und ich würde dich gerne bald wieder einladen. Dann würde ich gerne mit dir sprechen wollen, wie viel, sagen wir mal, klassisch, wie viel Data Science denn im Marketing drin steckt. Wir haben jetzt heute, was ich richtig gut fand, vor allen Dingen auf die auf die Ausbildungs- und Forschungsseite geschaut. Das würde ich gerne fortsetzen, aber bevor wir jetzt auseinandergehen, meine neue Abschlussfrage, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes Projekt oder noch nicht begonnenes Projekt?
Also beruflich gesehen, ich glaube, und das ist das, ich glaube, dieser Job, den ich da jetzt habe, quasi, also dieses Professorsein irgendwie Ding, das ist quasi ein großes Projekt, das nie aufhört. Weil in dem Moment, wo es aufhört, steckst du genau in dem Dilemma, über das wir vorhin gesprochen haben. Und deswegen hoffe ich mal, dass das Projekt mit der Pensionierung endet und damit dann wohl auch mein größtes, noch nicht abgeschlossenes Projekt aktuell ist. Also mich da auf dem Laufenden zu halten und weiterhin das abzuliefern, was auch wirklich einer hören möchte.
Mit frischem Wissen.
Ja, immer wieder gerne. Wissen
abzutreten. Und nicht so, wie es früher mal wohl stattgefunden hat, die armen Studierenden dazu nötigen, dass das 10 Jahre alte Buch in der 16. Auflage gekauft werden muss. Kann man heute gar nicht mehr so machen als Professor, ne? Bücher zum Kaufen.
Nee, und ich glaube, das war auch, ich weiß, ehrlicherweise habe ich auch, also ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, wir als Studierende haben das überschätzt, wie viel Geld Professoren dann verdienen, wenn der Hörsaal
einmal gebucht. Aber wir fanden das richtig doof, wenn es kein Buch mehr in der Bibliothek gab und man das olle Buch für damals 50 Mark kaufen musste oder bei dir.
Absolut. Und da hat tatsächlich auch, irgendwie muss man auch mal sagen, hier der Springer Verlag, also nicht der Axel Springer, sondern der
wissenschaftliche Springer Verlag aus Heidelberg.
Ein super charmantes Geschäftsmodell. Die haben tatsächlich die digitale Transformation gut gemacht. Da gibt es jetzt im Prinzip, die Bibliotheken opten da ein und dann kannst du jedes Lehrbuch irgendwie runterladen. Das heißt, also das Geschäftsmodell, da im Hörsaal seine eigenen Bücher zu verkaufen, das funktioniert nicht mehr.
Nee, gut, sehr gut. Mein lieber Tobias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Ich wünsche dir für deine Praxis- und Lehr- und Forschungstätigkeiten weiterhin viel Erfolg. In dem einen Teil ja gar nicht so uneigennützig. Nochmal der german-e-marketing-index.de sei hier nochmal ans Herz gelegt.
Auf jeden Fall teilnehmen.
Gut, nochmal zur Minute 5 zurück, wenn euch das interessiert. Und ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis sehr bald, mein lieber Tobias.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.